Der Zeitgeist schreitet eilig voran und wie es scheint, sind die guten alten Tage, in denen man sich gemütlich in ein Café gesetzt hat und zum Wachwerden erstmal ein Cappuccino getrunken hat, vorbei.
Ja, heute sind wir besser, schneller und selbstoptimierter. Heute werfen wir uns ein paar Pillen ein und können uns die lästigen Erholungspausen damit sparen. Heute nehmen wir alle sogenannte Neuroenhancer, so sieht's doch aus, oder etwa nicht?
Ja, darüber haben wir vor der Sendung mit Jörg auf dem Höfel gesprochen. Er ist Autor des Buches Pillen für den besseren Menschen.
Da in den Medien für Neuroenhancer mittlerweile das schöne Wort Hirndoping kursiert, war meine erste Frage an Herrn auf dem Höfel: Kann man Neuroenhancing tatsächlich mit körperlichem Doping im Leistungssport vergleichen?
Ja, das kann man. Nur sind die Mittel, die zur Wahl stehen, noch lange nicht so ausgereift, wie das beim körperlichen Doping im Spitzensport der Fall ist.
Zwei häufig genannte Substanzen dabei sind das Ritalin und das Modafinil. Was bewirken diese beiden konkret?
Ja, also Ritalin ist ja bekannt in der Behandlung des Aufmerksamkeitsstörungssyndroms bei Kindern. Dazu muss man vielleicht wissen, dass Ritalin ein Derivat, also ein Abkömmling von Amphetamin ist, also das, was gemeinhin als Speed bezeichnet wird. Das führt seltsamerweise bei niedriger Dosierung zu besserer Fokussierung. Nicht nur bei Kindern, auch bei Erwachsenen in niedrigen Dosierungen. Wir müssen also wissen, dass wenn wir bei Ritalin, wenn wir davon sprechen, wir von Speed in gewisser Hinsicht sprechen, dass das nun, das ist ja eine altbekannte Substanz, nun ausgerechnet als Cognitive Enhancer oder Neuroenhancer auf einmal wieder aufs Tablett gehoben wird, verwundert ein wenig, weil die Wirkung ist gemeinhin bekannt, nicht als besonders kreativ erzeugend, sondern in erster Linie fordert die Substanz zum Durchhalten auf. Das ist bei Modafinil nicht viel anders. Die Substanz ist relativ neu, wird bei Narkolepsie eingesetzt, also bei Schlafattacken. Und auch diese Substanz würde ich jetzt aus meinen Recherchen heraus nicht als Neuroenhancer, also als wirklich intelligenzsteigernd bezeichnen, sondern auch, und das beweist auch der Umstand, dass die Substanz an Soldaten in Afghanistan vergeben wurde, an britische, in erster Linie auch hier wieder als Stimulanz, also als Durchhaltungsmedikament.
Aber wo kann man dann überhaupt genau die Grenze ziehen? Also gibt es da eine Grenze? Weil streng genommen, wenn man jetzt sagt, okay, Modafinil, da kann man irgendwie besser durchhalten, das pusht, ist dann auch Kaffee streng genommen ein Neuroenhancer nach der Definition?
Die Wissenschaft und die Populärwissenschaft streiten momentan noch um die vernünftige Diskussion und Definition von Neuroenhancement. Ich stehe auf der Seite derjenigen, die sagen, ja, auch Kaffee ist in gewisser Hinsicht ein seit Jahrhunderten etabliertes Neuroenhancement-Mittel.
Was Neuroenhancer ja von anderen Drogen unterscheidet, würden Sie sagen, dass Neuroenhancer Drogen sind?
Ja.
Ja, also was Neuroenhancer von anderen Drogen unterscheidet, ist, dass es dem Konsumenten nicht mehr um einen Rauschzustand geht oder um ein gewisses Entfliehen vor dem Alltag oder vor den gesellschaftlichen Normen, sondern dass im Gegenteil genau diese Substanzen eingenommen werden, um diese Normen besser erfüllen zu können. Was ist da in unserer Gesellschaft über die Jahre passiert, dass sich das so verändert hat?
Ja, man könnte fast sagen, was ist da schiefgelaufen? Ne? Also man sehnt sich fast die Zeiten herbei, als noch sowas unter Bewusstseinserweiterung lief, diese Substanzen. Aber im Ernst, die Analysen beziehen sich momentan darauf, dass die Anforderungen der modernen Leistungsgesellschaft halt inzwischen so hoch geworden sind, dass manche glauben, dass Kaffee morgens nicht mehr ausreicht, sondern dass nun auch tagsüber was genommen werden müsste oder muss, um diesen Anforderungen gerecht zu werden. Beliebt ist es bei Managern, wenn man zum Beispiel Jetlag hat, so, dann hilft Modafinil eben über so ein Jetlag hinwegzukommen. So. Und der andere Punkt, weshalb sich das in der Gesellschaft momentan anscheinend durchgesetzt hat, ist ein Durchschlagen dieses Leistungssportgedanken nach unten hinweg. Also inzwischen werden ja auch auf Marathonveranstaltungen Schmerzmittel genommen und es herrscht eben so ein allgemeiner kompetitiver Grundcharakter, eine Grundstruktur, die nun immer versucht und uns dahin führt, nun immer das Beste aus uns herauszuholen bei jeder Gelegenheit.
Das heißt, ich versuche einerseits mich zu steigern selbst, aber auch die Mängel, die ja irgendwie jeder Mensch an sich finden kann, irgendwie bestmöglich zu beheben.
Mängelbehebung, ja, es ist zugleich damit natürlich eine Art Suche nach dem Übermenschen. So, ne? Und das Ansehen der früher als normal angesehenen körperlichen Schäden, die man mit dem Alter davonträgt, der normale Alterungsvorgang, aber eben auch Mängel geistiger Natur, die wir alle nun einfach in uns tragen, so, wir sind eben alles keine Genies, so, dies als fehlerbehaftet grundsätzlich zu betrachten und dem entgegenzuwirken, auch das scheint ein Zeichen der Zeit zu sein, ja.
Meinen Sie, Neuroenhancer werden andere Drogen komplett ablösen?
Nein, glaube ich nicht, weil diese Neuroenhancer, die momentan in der Diskussion sind, überhaupt nicht das halten, was sie halt versprechen. Das heißt, bei Ritalin, ich nannte es eben, geht es letztendlich nur um eine Art verbessertes oder vielleicht nicht verbessertes Amphetamin. Und das ist bei den anderen immer mal wieder eingeführten Substanzen genauso. Das heißt, wir bewegen uns immer noch auf der Linie der altbekannten Drogen, die sich einteilen lassen in eher entspannende Geschichten wie die Opiate oder eher die Stimulantien wie eben Speed. Es ist nicht in Aussicht, dass die pharmazeutische Industrie momentan wirklich so weit in der Lage ist, in die Gehirnstrukturen chemisch einzugreifen, als dass da wirklich viel Neues bei rauskommt.
Das heißt, diese Horrorvorstellung, dass alle das einfach irgendwann nehmen und dass sozusagen der einzelne Mensch gar nicht mehr drum rumkommt, weil er ja sonst der Verlierer ist, wenn alle anderen sich damit irgendwie pushen, die halten Sie für übertrieben?
Das halte ich für übertrieben. Das zeigen momentan die Studien auch überhaupt nicht. In Deutschland gab es eine von der DAK, die sprach dann von 1% von Leuten, die da überhaupt tätig geworden sind, morgens oder tagsüber mit irgendeiner Substanz, die nicht Kaffee ist. Wo viel Schatten ist, ist ja dann auch immer irgendwo Sonne, und Sonne ist natürlich auch in der Bewegung zu mehr Natürlichkeit zu sehen und natürlich auch in der Bewegung genau die dahinterliegenden Strukturen zu erkennen, die uns nämlich dazu führen, sowas überhaupt nehmen zu wollen. So. Und diese Strukturerkennungsdiskussion, Klammer auf, Neoliberalismus und seine Folgen, die ist ja im vollen Gange.
Wenn Sie jetzt eine Prognose abgeben müssten, wie unsere Gesellschaft in 20 Jahren in dieser Hinsicht aufgestellt ist, also was solche Substanzen angeht, was würden Sie sagen? Gibt es dann mehr oder weniger davon?
Ah, das ist tatsächlich interessant. Ja, ich denke, dass sich die Vielfalt der Substanzen noch erweitern wird. Ja, ich denke aber nicht, dass die Gesellschaft auf Dauer den Versprechungen der pharmazeutischen Industrie anheimfällt und tatsächlich nun glaubt, damit ihr Heil zu finden. Also ich denke, dass sich da der eher naturalistische Ansatz eher durchsetzen wird.
Jörg auf dem Höfel über Neuroenhancer und eine Gesellschaft, die vielleicht doch noch zu retten ist. Vielen Dank.
Sein Buch Pillen für den besseren Menschen ist übrigens 2008 im Heise Verlag erschienen. Es kostet 18 Euro.